Eine hochschwangere Frau steht kurz davor, ihre Wohnung zu verlieren. Der Gerichtsvollzieher ist schon beauftragt, doch sie bittet um Schutz. Ihre letzte Hoffnung, ein Antrag beim Amtsgericht.
Willkommen zu Hinter der Robe, der Justiz-Podcast. Wir erzählen echte Fälle aus der Justiz, erklären rechtliche Entscheidungen und sprechen darüber, was Entscheidungen mit Menschen machen. Mein Name ist Sascha, ich bin Richter am Landgericht.
Und ich bin Viktoria, ich bin Rechtspflegerin.
In unserer ersten Folge hast du mir ja schon ein paar Fragen zu meinem Beruf gestellt. Und die heutige Folge möchte ich gerne nutzen, um dir ein paar Fragen zu stellen, damit unsere Hörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, gerne.
Also, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es den Beruf der Rechtspflegerin und Rechtspfleger gibt. Dabei ist es so, dass jeder Bürger einmal in seinem Leben mal mit einem Rechtspfleger zu tun haben wird oder auch bereits schon hatte. Vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, was macht ein Rechtspfleger so?
Ja, das stimmt. Die meisten Menschen, denen ich meinen Beruf nenne, die gehen auch erstmal davon aus, dass ich in der Pflege im Rechtsbereich irgendwie tätig bin. Aber Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger arbeiten bei Gerichten und Staatsanwaltschaften und dort übernehmen sie Aufgaben, also bei den Gerichten, die früher mal Richterinnen und Richtern übertragen waren. Und unsere Entscheidung treffen wir selbstständig, also unabhängig und ohne Weisung, also genauso wie Richterinnen und Richter. Und die Bereiche, in denen wir tätig sind, die sind ganz unterschiedlich. Also beispielsweise eröffnen wir Testamente, setzen Unterhalt fest, überwachen Betreuerinnen und Betreuer und auch Vormünder und machen sämtliche Eintragungen im Grundbuch. Auch für Insolvenzverfahren und Zwangsversteigerungen sind wir zuständig. Aber auch über Räumungsschutz, wie in unserem heutigen Fall, entscheiden Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger.
Und an welchem Gericht bist du derzeit eingesetzt und was hast du dort bisher gemacht?
Ich bin an einem Oberlandesgericht tätig, also gar nicht mehr in dem Bereich, den ich gerade vorgestellt habe. Und dort arbeite ich in der Verwaltung, also zum einen im Personalbereich und war dafür die Bewährungshelfer und auch mal für die Rechtsreferendare im gesamten Bundesland zuständig und zum anderen eben noch im Justizprüfungsamt und das ist für das erste juristische Staatsexamen zuständig. Zurzeit bin ich aber nicht im Dienst, denn das haben wir letzte Folge gar nicht angesprochen. Wir sind nicht nur Kollegen, wir sind auch verheiratet und Eltern und zurzeit befinde ich mich in Elternzeit.
So ist es. Und ja, vielen Dank erstmal für diesen tollen Einblick. Und ich denke auch, dass wir in diesem Podcast noch mehr Fälle machen, indem wir deinen Aufgabenbereich konkreter kennenlernen. Und man sieht, wie spannend, abwechslungsreich und komplex die Bereiche sind, mit denen du es als Rechtspflegerin zu tun hast.
Ja, das stimmt.
Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit unserem Fall.
Ja, vorab noch der Hinweis, alle Fälle sind anonymisiert und beruhen auf veröffentlichten Entscheidungen und die Namen haben wir geändert.
Ja, dann würde ich sagen, du präsentierst uns den Sachverhalt.
Anna ist erschöpft, ihr Partner ist krank, ihr Kind ist krank und sie trägt ein zweites, ungeborenes Kind unter dem Herzen. Am 23. Mai 2025 soll es zur Welt kommen, geplant, per Kaiserschnitt. Doch es ist nicht der Kliniktermin, der jetzt zählt, sondern ein anderer. Der 19. Mai 2025 um 8.30 Uhr, 4 Tage vor der geplanten Geburt. Es soll der Moment sein, in dem ein Gerichtsvollzieher vor ihrer Tür steht. Zwangsräumung. Anna und ihre Familie sollen aus ihrer Wohnung raus. Anna hat sich um eine andere Wohnung bemüht und die Gemeinde hat zugewiesen, was verfügbar war. Ein Container steht als Notunterkunft bereit. Eine Notlösung, in der es an medizinischer und hygienischer Grundversorgung mangeln soll. Kein Ort für eine werdende Mutter und ihr Neugeborenes. Eine Alternative gibt es nicht, trotz Schwangerschaft. Also bleibt Anna nichts anderes übrig, als sich gegen die Zwangsräumung zu wehren. Ihr letzter Rettungsanker, ein Antrag auf Räumungsschutz beim Amtsgericht. Sie hat ärztliche Unterlagen vorgelegt, einen Bericht aus dem Krankenhaus. Sie hat geschildert, was es bedeuten würde, wenn sie jetzt ausziehen müsste. Jetzt. Unmittelbar vor der Geburt. In diese Notunterkunft. Für sie und ihr neugeborenes Kind. Doch das Amtsgericht Schwabach hat den Antrag auf Räumungsschutz abgelehnt. Das, was die Familie vorbringt, reiche, so die Einschätzung des Gerichts, nicht aus, um die Räumung zunächst zu stoppen. Die Schwangerschaft, aus Sicht des Amtsgerichts kein Umstand, der für sich genommen ausreicht. Vielmehr erscheint eine erneute Schwangerschaft im Hinblick auf die finanzielle Lage der Familie, so heißt es, als geradezu fahrlässig. Auch die Hinweise auf Erkrankung des Vaters und des bereits vorhandenen Kindes führen zu keiner anderen Bewertung. Am Ende bleibt der Räumungstermin bestehen. Anna und ihre Familie müssen ihre Wohnung verlassen. Doch dann greift das höchste Gericht Deutschlands, das Bundesverfassungsgericht, ein. Buchstäblich in letzter Minute. Ja, Sascha, das ist unser Fall aus der Sicht von Anna und ihrer Familie. Bevor wir richtig in den Fall starten, müssen wir, glaube ich, einmal erklären, wie es überhaupt so weit kommen kann. Also warum steht plötzlich der Gerichtsvollzieher vor der Tür?
Ja, also am Anfang steht zwischen Mieter und Vermieter ganz häufig ein gewöhnliches Mietverhältnis. Dann kommt es irgendwann dazu, dass es Streitigkeiten gibt. Zum Beispiel wegen bestehender Mietrückstände. Die Fronten verhärten sich, Mieter und Vermieter merken, eine außergerichtliche Lösung können sie nicht erzielen und dann landet der Fall schließlich vor Gericht. Und dort kommt es jedoch nicht immer zu einem Urteil. Häufig ist es nämlich so, dass Mieter und Vermieter einen sogenannten Räumungsvergleich schließen, wie auch in unserem Fall. Und in einem solchen Räumungsvergleich wird dann zum Beispiel geregelt, dass der Mieter die Wohnung bis zu einem bestimmten Tag geräumt haben muss. Etwa 6 Monate nach Abschluss des Vergleichs, damit eben der Mieter auch ausreichend Zeit hat, sich eine neue Bleibe zu suchen. Ich habe übrigens auch immer versucht, in meinem eigenen Verfahren das so zu handhaben. Irgendwann ist dann dieser Tag erreicht und der Vermieter merkt, oh, der Mieter wohnt immer noch in der Wohnung und zieht nicht aus, aus welchen Gründen auch immer. Und nun kann der Vermieter die Räumung nicht einfach selbst durchsetzen, indem er zum Beispiel die Schlösser austauscht. Er benötigt staatliche Hilfe. Hierzu beauftragt der Vermieter den Gerichtsvollzieher. Dieser wiederum bestimmt einen Räumungstermin und informiert die Beteiligten darüber. Und je näher nun dieser Räumungstermin rückt, desto größer wird natürlich auch der Druck auf den Mieter. Und genau in diesem Punkt befindet sich Anna. Sie ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor und gleichzeitig droht ihr die Zwangsräumung. Und unter diesen Umständen stellt sich für Anna die Frage, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, die Räumung aufzuhalten oder zumindest hinauszuschieben? Und genau an dieser Stelle kommt dann der sogenannte Räumungsschutz ins Spiel. Und über solche Anträge entscheidet allerdings der Rechtspfleger. Viktoria, kannst du uns einmal erklären, was genau hinter einem Antrag auf Räumungsschutz steckt?
Ja, der Räumungsschutz bedeutet vereinfacht gesagt, dass in besonderen Ausnahmefällen eine Zwangsräumung vorübergehend aufgehoben, untersagt oder eingeschränkt werden darf. Das kommt aber nicht schon dann in Betracht, wenn eine Räumung einfach belastend oder unangenehm ist, denn das kann man sich vorstellen, das ist eine Zwangsvollstreckung fast immer. Es müssen wirklich ganz besondere Umstände vorliegen. Und das ist zum Beispiel dann gegeben, wenn durch die Räumung ernsthafte Gefahren für die Gesundheit entstehen oder wenn das Leben bedroht wäre. Und diese besonderen Umstände müssen bei der Räumung zu einem Ergebnis führen, das man als unerträglich oder unzumutbar empfinden würde. Also etwas, das über das hinausgeht, was man normalerweise hinnehmen muss bei einer Zwangsvollstreckung. Und da spricht man eben von der sogenannten sittenwidrigen Härte. Und selbst wenn man diese Prüfung durchgeführt hat, dann ist man damit noch nicht am Ende, denn auf der anderen Seite steht ja auch der Vermieter und der muss mit seinen Interessen natürlich auch gesehen werden und der hat das Interesse, seine Wohnung natürlich irgendwann zurückzubekommen und auch eine gerichtliche Entscheidung irgendwann durchsetzen zu können. Und deshalb muss man immer beides gegeneinander abwägen, also die besondere Notlage des Mieters gegen die Interessen des Vermieters. Und nur dann, wenn die Schutzinteressen des Mieters deutlich schwerer wiegen, kommt ein Räumungsschutz überhaupt in Betracht. Und zu welchem Ergebnis ist das Amtsgericht Schwabach, an das sich Anna ja gewendet hat, denn dann gekommen?
Das Amtsgericht Schwabach hat die Schwangerschaft, die familiären Belastungen und auch diese drohende Unterbringung in einen Container ja nicht als außergewöhnliche Härte bewertet. Es hat also den Antrag auf Räumungsschutz abgelehnt. Für Anna und ihre Familie bedeutet das zunächst, die Räumung durch den Gerichtsvollzieher darf erfolgen.
Und an dieser Stelle wendet sich Anna ja dann an das Bundesverfassungsgericht. Vielleicht können wir da erstmal drüber reden, was das Bundesverfassungsgericht eigentlich für eine Aufgabe erfüllt.
Du hattest es ja schon bei der Vorstellung des Falls gesagt, das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht Deutschlands. Es hat seinen Sitz in Karlsruhe und wurde im Jahre 1951 gegründet. Das Bundesverfassungsgericht besteht aus 16 Richterinnen und Richtern, die jeweils zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt werden. Das Bundesverfassungsgericht wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes für Deutschland Und ja, man kann es sich wie eine letzte Schutzinstanz vorstellen. Und auch wichtig, die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts können nicht angefochten werden. Und Anna hat sich in diesem konkreten Fall dorthin gewendet, weil sie in der Ablehnung des Räumungsschutzes durch das Amtsgericht Schwabach und eben dieser unmittelbar drohenden Räumung eine Verletzung ihrer Grundrechte gesehen hat.
Und wie hat das Bundesverfassungsgericht dann über den Fall entschieden?
Das Bundesverfassungsgericht hat hier eine einstweilige Anordnung erlassen, also eine vorläufige Regelung, durch die die Räumung für 6 Monate ausgesetzt wurde. Und das Bundesverfassungsgericht führte für diese Entscheidung mehrere Gründe an und hat, ich sag mal, aus meiner persönlichen Sicht schon sehr deutliche Worte für die Entscheidung des Amtsgerichts Schwabach gefunden. Das Bundesverfassungsgericht sah existenzielle Grundrechte betroffen und hat auch ganz konkrete Zweifel dahingehend geäußert, ob das Amtsgericht die von Anna vorgebrachten Umstände, ja, ich sag mal, mit der erforderlichen Tiefe geprüft hat.
Und welche Grundrechte waren denn betroffen nach dem, was Anna vorgetragen hat?
Ja, ich sag mal so, im Wesentlichen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit wegen dieser möglichen drohenden Gesundheitsgefahren, aber auch eben das Recht auf Menschenwürde spielte bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine entscheidende Rolle, also im Hinblick auf die Unterbringung im Anschluss an die Räumung. Denn es geht bei der Prüfung, ob Räumungsschutz gewährt wird, nicht nur um den Räumungsvorgang als solchen. Ganz wichtig ist eben auch, was nach der Räumung, was nach dem Räumungsvorgang passiert. Also welchen Bedingungen ist ein Mensch nach der Räumung ausgesetzt und bestehen Gefahren?
Ja, das stimmt. Um uns das mal vor Augen zu führen, welche konkreten Gefahren da bestehen können, fange ich mal mit der Räumung an sich an. Also der Moment der Räumung kann natürlich gerade bei einer Schwangerschaft in den letzten Wochen eine echte Belastung darstellen. Da kommt es ja zu Stress, zu Zeitdruck und es gibt ja auch keine Ruhe für die Schwangere. Und das kann natürlich zu Komplikationen führen, die dann für Mutter und Kind gefährlich werden können.
Ja, und nicht nur während des Räumungsvorgangs, sondern auch nach der Räumung und dem Umzug in einen Container nimmt die psychische Belastung ja nicht einfach ab. Es bleiben Unsicherheiten, wie es weitergeht, dieses enge Gefühl und auch eine allgemeine Überforderung. Und das in einer Situation, in der Mutter und Kind eigentlich Stabilität benötigen.
Ja, und man ist ja auch einfach überhaupt nicht in der gewohnten Umgebung. Und das ist ja, kommt ja nochmal zusätzlich auch dazu.
Genau, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und es kann auch sein, dass es in der Unterkunft, in der Anna und ihr Neugeborenes untergebracht werden sollen, ja nur Gemeinschaftsbäder gibt und somit eine Umgebung für eine Mutter und ihr Neugeborenes besteht, die nicht hinreichend hygienisch ist. Und wenn hygienische Standards nicht eingehalten werden können, dann kann sich das Infektionsrisiko für Mutter und Neugeborenes erhöhen. Und das gerade in den ersten Tagen nach der Geburt.
Ja, du hast es schon angedeutet und da kommen wir nämlich zum nächsten Problem. Wir können nicht genau sagen, was Anna und ihre Familie in der Notunterkunft erwartet hätte, denn das Bundesverfassungsgericht moniert auch, dass das Amtsgericht Schwabach diese Frage gar nicht weiter vertieft hat, sondern sie hat die Familie weitergeleitet an die Ordnungsbehörden, also damit die Zuständigkeit einfach weitergegeben. Und das Bundesverfassungsgericht stellt eben klar, dass das Amtsgericht notfalls auch mittels sachverständiger Hilfe hätte prüfen müssen, welche gesundheitlichen Folgen der Umzug und die Unterbringung an sich auch mit sich bringen und mit welcher Wahrscheinlichkeit dann diese Folgen wiederum eintreten. Und das Amtsgericht hätte auch zu dem Ergebnis kommen können, dass Gefahren in der Notunterbringung bestehen, aber die durch welche Maßnahmen auch immer umgangen werden können. Und das setzt aber eben voraus, dass man sich ein genaues Bild gemacht hat und gegebenenfalls auch vor Ort war.
Und genau das hat das Amtsgericht Schwabach unterlassen. Es hat nämlich unterlassen, konkret zu würdigen, welche Belastungen für Anna und ihr Kind durch diese Unterbringung in einen Container drohen. Also medizinisch gesehen, hygienisch, aber auch psychisch. Denn ein Container mit ja, unklarer medizinischer Versorgung, ohne irgendwelche Rückzugsmöglichkeiten für Mutter und Neugeborenes, das kann je nach Umständen menschenunwürdig sein. Und genau das ist das, was das Bundesverfassungsgericht hier auch kritisiert. Wenn ein Gericht nicht weiß, welche Bedingungen jemanden erwarten, dann kann es die Zumutbarkeit für eine Hochschwangere und ihr noch Ungeborenes nicht beurteilen. Und gerade bei einer hochschwangeren Frau und ihr ungeborenes Kind müssen ein Mindestmaß an Versorgung und Schutz sichergestellt sein.
Ein weiterer Punkt war ja auch der Umgang mit der Schwangerschaft. Das Amtsgericht hat die Schwangerschaft trotz Vorlage eines Krankenhausberichts nicht als ausreichend nachgewiesen angesehen. Was hat das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt?
Also als ich das gelesen habe, war ich doch sehr verwundert, denn wenn ein Gericht Zweifel an so einem zentralen Umstand hat, dann darf es sich nicht darauf beschränken, sondern muss nachfragen, aufklären und gegebenenfalls auch weitere Nachweise anfordern. Und das bezieht sich nicht nur auf die Schwangerschaft, sondern eben auch auf die Erkrankung des Partners und des Kindes. Das Hauptaugenmerk lag zwar nicht auf den Erkrankungen des Partners und des Kindes, aber für die Prüfung war das eben mit zu berücksichtigen. Und diese Erkrankungen waren zwar nicht im Detail von Anna ausgeführt, aber das Amtsgericht Schwabach hat auch diese Darlegung nicht weiter aufgeklärt. Es hätte dies aber tun müssen.
Und zusätzlich hat das Amtsgericht ja auch die erneute Schwangerschaft im Hinblick auf die finanzielle Situation als, Zitat, geradezu fahrlässig bewertet. Wie hat das Bundesverfassungsgericht diese Bewertung eingestuft?
Diese Bemerkung ist, so das Bundesverfassungsgericht, aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht tragfähig. Und da hat das Bundesverfassungsgericht aus meiner Sicht absolut recht. Die staatliche Schutzpflicht entfällt nicht, nur weil eine Lebensentscheidung für problematisch oder unvernünftig erachtet wird.
Ja, die Formulierung ist mir auch echt lange nicht aus dem Kopf gegangen, denn sie zeigt, wie schnell wir selbst in der Justiz anfangen, Lebensentscheidungen zu bewerten, vielleicht sogar unbewusst. Aber gerade in so einem Moment darf der Staat natürlich nicht noch zusätzlich mit dem moralischen Finger zeigen, sondern muss sich seiner Schutzpflichten bewusst sein und denen auch nachkommen.
Dem stimme ich zu. Wir haben nämlich keine Deutungshoheit darüber, wann ein Mensch sich für ein Kind entscheidet und auch unter welchen Bedingungen. Denn so wird das Recht auf Familiengründung an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft, wie Einkommen, Wohnsituation oder eben auch soziale Stabilität.
Ein ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer wichtiger Punkt war ja, wie am Anfang gesagt, die Abwägung der Interessen, also Annas Interessen gegen die Interessen des Vermieters. Was hat das Bundesverfassungsgericht denn dahingehend festgestellt? Hat das Amtsgericht diese Abwägung vorgenommen?
Nein, also jedenfalls nicht in dem Beschluss, mit dem das Amtsgericht Schwabach den Räumungsschutzantrag abgelehnt hat. Die vorgetragenen Umstände wurden in diesem Beschluss eben einfach als nicht ausreichend bewertet und deshalb ist es gar nicht mehr zu einer Abwägung gekommen. Eine solche Abwägung erfolgte erst später im sogenannten Nicht-Abhilfebeschluss. Also ein Nicht-Abhilfebeschluss ergeht immer dann, wenn gegen die Ausgangsentscheidung Beschwerde eingelegt wird und das Gericht, hier eben auch das Amtsgericht Schwabach, seine Entscheidung nochmal überprüft, aber auch unter Berücksichtigung der neuen Argumente keinen Anlass sieht, sie zu ändern, sondern bei seiner ursprünglichen Entscheidung bleibt. Und im Nicht-Abhilfebeschluss hat das Amtsgericht Schwabach ja dem Interesse des Vermieters Vorrang eingeräumt und hierbei eben die Rechte von Anna und ihrem ungeborenen Kind, so eben das Bundesverfassungsgericht, nicht hinreichend berücksichtigt.
Ja, am Ende verlangt das Bundesverfassungsgericht also keine bestimmte Entscheidung, sondern eine tragfähige Begründung.
Und genau an diesem Punkt greift dann das verfassungsgerichtliche Korrektiv ein. Also Gerichte sind nicht unfehlbar. Unser Justizsystem lebt davon, dass in Zweifelsfällen geprüft, gewichtet und notfalls auch korrigiert wird. Alles ohne Schuldzuweisung, sondern immer mit dem Blick auf das ja verfassungsrechtlich richtige Ergebnis. Zum Abschluss der Entscheidung weiß ich, dass dir noch was am Herzen liegt. Willst du uns vielleicht verraten, was das ist?
Ja, in diesem Fall haben wir uns auch völlig zu Recht sehr ausführlich mit Annas Perspektive als Mieterin beschäftigt, auch weil die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sich auch nur mit dieser beschäftigt hat. Und deshalb wissen wir auch gar nicht, was der Vermieter konkret vorgetragen hat, also wie die Sicht des Vermieters auf diese Situation ist. Aber zur Thematik des Räumungsschutzes gehört eben auch, dass es Fälle gibt, in denen die andere Seite, also die Vermieterseite, genauso unter Druck steht. Die brauchen eventuell dringend ihre Wohnung zurück, weil sie selbst oder nahe Angehörige pflegebedürftig geworden sind, oder sie brauchen dringend die Zahlung der Miete, die ja teilweise über Monate ausgeblieben ist. Und das sind leider keine Einzelfälle und sie zeigen einfach, dass der Räumungsschutz eben jedes Mal wieder eine neue Abwägung verlangt und dass man bei dieser Abwägung eben beide Seiten sehen muss.
Da stimme ich dir absolut zu. Das habe ich auch, als ich 9 Monate am Amtsgericht Zivilrichter war, hautnah miterleben müssen, was das teilweise für die Vermieter bedeutet, ihre Wohnung nicht zurückzubekommen und eben auch kein Geld. Also das war wirklich für die Vermieter immer sehr, sehr belastend. Und solche Prozesse, gerade wenn es auch um zurückgegebene Wohnungen geht, die in einem sehr beschädigten Zustand zurückgelassen werden, da laufen die Vermieter den Mietern jahrelang hinterher, um quasi Ersatz für diese Schäden zu bekommen. Ja, deswegen finde ich, ist das wirklich eine sehr, sehr komplexe Materie. Und ja, ich finde es gar nicht so einfach, über solche Räumungsschutzanträge zu entscheiden. Aber du selbst hast ja in der Zwangsvollstreckungsabteilung viele Räumungsschutzanträge bearbeitet. Ist dir vielleicht ein Fall besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, ein Antrag ist mir tatsächlich bis heute nicht aus dem Kopf gegangen. Und zwar ist das der Antrag eines syrischen Flüchtlings. Er hatte eine ganz lange Flucht hinter sich, hat Krieg, Verlust und Angst erlebt. Und die Angst war natürlich nicht einfach weg, als er in Deutschland angekommen ist. Die hat sich verlagert und in seinem Antrag hat er dann geschildert, dass allein der Gedanke an eine Räumung bei ihm massive Panik auslöst, dass er nachts nicht mehr schlafen kann, dass sich bei ihm Suizidgedanken einstellen, sobald er sich vorstellt, seine Wohnung zu verlieren. Und das hat er auch alles nachgewiesen. Also er hat ärztliche Unterlagen vorgelegt und er hat auch eine Bestätigung der zuständigen Behörde vorgelegt, dass die Miete übernommen wird. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und in diesem Fall wurde der Räumungsschutz dann eben gewährt, weil die Vollstreckung in diesem Fall eine reale Gefahr für sein Leben und auch seine Gesundheit bedeutet hätte.
Und genau deshalb, ich hatte es gerade schon gesagt, ist dieser Räumungsschutz aus meiner Sicht eine der schwierigsten Entscheidungen im Vollstreckungsrecht. Und jetzt drehen wir mal den Spieß um. Ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen. Wie häufig kommen solche Zwangsräumungen eigentlich vor?
Ja, Zwangsräumungen sind in Deutschland leider kein Einzelfall. Mehr als 32.000 Wohnungen wurden im Jahr 2024 geräumt, also zwangsgeräumt. Und das sind über 80 Räumungen am Tag.
Also aus meiner Sicht wirklich eine sehr erschreckende Statistik, die du hier gerade präsentiert hast. Ja, wir haben uns nun angeschaut, wie dieser Fall rechtlich einzuordnen war und warum auch das Bundesverfassungsgericht am Ende eingeschritten ist. Doch rechtliche Entscheidungen sind das eine, ihre Umsetzung das andere. Und an diesem Punkt beginnt die Arbeit derjenigen, ohne die unser Rechtsstaat kaum funktionieren würde. Und zwar die Arbeit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. Und ich erinnere mich daran, dass du einmal einen Gerichtsvollzieher bei einer Zwangsräumung begleiten durftest. Und ich habe ja schon gerade gesagt, wir drehen den Spieß jetzt um. Jetzt kommen noch ein paar weitere Fragen. Kannst du uns einfach mal von dieser Hospitation berichten?
Ja, das war wirklich ein ganz eindrucksvoller Tag. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das miterleben durfte, auch wenn es gleichzeitig sehr unangenehm war, irgendwie in eine fremde Wohnung zu gehen, gerade wenn der Mieter ja auch nicht anwesend ist. Und ich durfte zwei Zwangsräumungen begleiten. Und
wir kriegen gleich zwei Zwangsräumungen präsentiert.
Ja.
Hervorragend.
Ja, und bei der ersten Räumung konnte man eben sofort merken, dass der Schuldner, also der Mieter, Hals über Kopf verschwunden ist, da er nur das mitgenommen hat, was für ihn offenbar am wichtigsten war, nämlich einmal den Fernseher und die Spielekonsole. Und das konnte man daran sehen, dass im Staub noch die Abdrücke dieser Gegenstände waren. Und der Rest war ja leider komplett verschmutzt. Überall standen Bier- und Wodkaflaschen auf wirklich jeder Oberfläche. Und es war einfach, ja, ein ganz unangenehmes Gefühl.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und die Wohnung war sonst noch komplett voll. Also ich meine, nimmt man da nicht einfach alles mit, wenn man weiß, morgen kommt der Gerichtsvollzieher?
Ja, genau das habe ich auch gedacht, gerade auch was so Klamotten anbelangt. Ich hätte wirklich damit gerechnet, dass ich einen leeren Kleiderschrank vorfinde. Aber
das auch gedacht, tatsächlich.
Ja, aber das ist laut Gerichtsvollzieher tatsächlich eher die Ausnahme. Die meisten lassen fast alles zurück. Und deshalb war auch bei diesem Termin direkt ein Entrümpelungsunternehmen dabei, um die Wohnung dann ebenfalls zu sichten.
Und gab es da einen Moment, der dir besonders nahe ging?
Ja, und zwar war das das einzige Bild an der Wand in dieser Wohnung und das war ein Gesellenbrief, der war ganz stolz eingerahmt und es war irgendwie so das einzige in dieser Wohnung, das an eine bessere Zeit erinnert hat, an einen Menschen, der mal voller Hoffnung war, der für etwas gearbeitet hat und das hat mich dann sehr getroffen, das zu sehen im Vergleich zu der Wohnung, wie die aussah und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass niemand so beginnt und sich auch niemand freiwillig in solch eine Lage begibt.
Und ja, was passiert dann? Also praktisch gesehen, wurde dann durch das Entrümpelungsunternehmen einfach alles ausgeräumt?
Ja, das kommt immer darauf an, was der Vermieter beantragt hat. Also bei dieser ersten Räumung wurde die Wohnung eben mit Hilfe eines Entrümpelungsunternehmens geräumt. Also da werden die Sachen erstmal abtransportiert und dann für eine bestimmte Zeit eingelagert. Und in dieser Zeit hat der Mieter dann die Möglichkeit, seine Sachen zurückzuverlangen. Aber das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, das ist natürlich sehr teuer. Also der Abtransport, die Unterbringung und ja, da kommen schon ein paar tausend Euro zusammen. Ja, und dann gibt es die sogenannte Berliner Räumung. Das war der Fall bei der zweiten Räumung, die ich mitbegleiten durfte, zu der ich aber gleich erst komme. Und bei dieser Räumung verschafft der Gerichtsvollzieher dem Vermieter den Besitz an der Wohnung. Also entweder nimmt er dem Schuldner die Schlüssel weg und gibt sie eben dem Vermieter oder er lässt das Schloss einfach auswechseln. Und der Vermieter ist dann, ich sag mal, selbst verantwortlich, die Sachen aus der Wohnung zu räumen.
Sehr spannend und ich habe wieder was dazugelernt. Wie ging es bei deiner Hospitation dann weiter?
Ja, der schlimmste Moment kam am Ende. Der Mitarbeiter des Entrümpelungsteams hat es auch direkt gesagt am Anfang, den Kühlschrank machen wir am Ende, denn da ist dann selbst bei den Profis die Hemmschwelle groß, weil man einfach nicht weiß, was einen erwartet. Man weiß nicht, wie lange ist der Mieter schon weg, was hat er in diesem Kühlschrank hinterlassen. Und häufig ist es ja einfach der Fall, dass die Mieter schon den Strom abgestellt bekommen haben. Und ohne Strom macht sich da ja alles sehr schnell zu schaffen. Und ja, das war schon eher so, man hat den Kühlschrank geöffnet und die Kakerlaken haben schon gerufen, mach's Licht aus. das war schon, das hätte nicht sein müssen bei der Räumung.
Das glaube ich dir. Man kennt es ja auch quasi als Schulkinder, wenn man sich in die Sommerferien verabschiedet hat und nach den Sommerferien feststellte, oh, die Brotdose mit dem Brot in der Brotdose befindet sich noch im Schulranzen.
Oh Gott, und dann die Diskussion mit den Eltern, wer macht diese Brotdose auf?
Genau.
Nein, aber das war nichts dagegen, diese Brotdose war nichts gegen den Kühlschrank.
Das glaube ich dir. Ja, und du hattest es ja gerade schon angedeutet, es gab ja noch eine zweite Räumung, das war ja diese Berliner Räumung. Mhm. Wie ist dann die andere Räumung oder die zweite Räumung abgelaufen?
Ja, bei der anderen Räumung war das Bild ein völlig anderes. Die Wohnungstür wurde geöffnet und es war einfach aufgeräumt. Also die Umzugskartons standen an der Wand ordentlich gestapelt und auf dem Boden lag eine Isomatte mit einem Schlafsack. Und es wirkte alles erstmal so, als hätte dort jemand gerade seine erste Nacht in der neuen Wohnung verbracht, als wollte er am nächsten Tag die ersten Möbel aufbauen und die Kartons auspacken. Nur je länger man in dieser Wohnung war, desto mehr hat man das Gefühl bekommen, diese erste Nacht muss schon lange zurückgelegen haben, denn der Briefkasten war völlig überfüllt, Briefe, Mahnungen und Werbung, alles quoll da heraus und das war dann auch der Moment, in dem wir nicht einfach gehen konnten nach der Räumung. Wir sind dann zur nächsten Polizeidienststelle gefahren und das nicht, weil wir irgendwie was Konkretes in dieser Wohnung erfahren haben, sondern einfach, weil wir wissen wollten, ob es diesem Menschen gut geht, ob er vielleicht vermisst wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dass man da einfach die Augen offen halten kann.
Ich erinnere mich auch noch genau daran, wie du am Abend davon erzählt hast. Also das war wirklich ein sehr eindrucksvoller Einblick, den du uns gegeben hast. Vielen Dank dafür.
Ja, und das hat mir auch nochmal klar gemacht, wie wichtig der Räumungsschutz ist. Denn der Gerichtsvollzieher kann vor Ort nichts prüfen. Er kann die Räumung nicht aufhalten. Er ist der Letzte in der juristischen Kette, aber der Erste, der so wirklich mit der Wucht des Schicksals dann konfrontiert wird.
Und ja, was mich dann immer wieder beeindruckt, sind die Menschen, die das Recht in der Praxis umsetzen, wie die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. Also wirklich Chapeau an dieser Stelle. Diese Tätigkeit verlangt nämlich nicht nur rechtliches Wissen, sondern auch, ich sag mal, Fingerspitzengefühl und manchmal auch starke Nerven. Ne? Stichwort, der Kühlschrank kommt zum Schluss. Und ich hoffe, dass wir euch in diesem Podcast noch viele von ihnen vorstellen können.
Ja, da hast du vollkommen recht und auch sehr gute Worte gefunden.
Vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, wir sind damit auch am Ende unserer Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit.
Und ihr findet uns auf Instagram unter Hinter der Robe. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr dort mit uns diskutieren möchtet unter unserem heutigen Post.
Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid beim nächsten Fall, beim nächsten Blick hinter die Robe.
Tschüss.